Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Heiner Kiesel heute von Just in Time, wie eine Produktionsmethode unser Leben formt.
Ja, der Begriff sagt ja schon gerade noch so rechtzeitig. Und der Ursprung liegt eigentlich in der japanischen Automobilindustrie.
Wir nennen das jetzt nicht mehr auf den letzten Drücker, sondern wir verneudeutschen das und sagen, okay, spontan.
Und die Helden des Alltags sind der LKW-Fahrer, der Gabelstaplerfahrer, der Lagerist.
Wenn ein Rädchen in dieser Kette in Stocken gerät, dann haben wir hinten beim Verbraucher natürlich ein anderes Ergebnis.
Die Grundbasis ist eben das kapitalistische Produzieren und das zwingt zu Effizienz.
Cashflow ist heute unser oberstes Gebot.
Und im größeren Kontext passt die Just-in-Time-Lieferung bestimmt auch zu unserer Informationswelt.
Der Kairos, der trifft einen gewissermaßen. Und da muss man bereit sein, um den zu entdecken. Und das ist ein ganz anderes Konzept des richtigen Zeitpunkts.
Jetzt kommen Schreibtischgeräusche, Tastatur, Mausklicken. Na, passt es gerade oder kommt diese Sendung gerade rechtzeitig? Just in time? Sie haben rechtzeitig eingeschaltet oder das Radiofeature für den Zeitslot bei der Fahrt von A nach B runtergeladen? Just in time. Ich hoffe, das Stück fügt sich gut ein in Ihren durchgetakteten Tag. Alles just in time. Unser Alltag, unsere Gesellschaft. Warum passt das nur so gut zu uns? Die Wendung steht ja eigentlich für ein Produktionsprinzip aus der Industrie. Ein unglaublich erfolgreiches, das Ende des Zweiten Weltkrieges in Japan entstanden ist.
Man muss dazu so ein bisschen wissen, wie Japan sich entwickelt hat. Erstmal in den Kriegsjahren und dann vor allen Dingen auch danach. Also Japan als Insellage mit sehr, sehr wenig Ressourcen von sich selbst aus und nach dem Krieg auch mit sehr großen Einschränkungen, ohne Marshallplan, so wie wir das vielleicht hatten, musste man also von Beginn an auf maximales Sparen von allem Überflüssigen setzen. Also überflüssige, vor allen Dingen Einsatzprodukte, aber auch überflüssige Zeit.
Ronald Bogaszewski beschäftigt sich schon seit den 1980er Jahren mit Produktionstechniken und Lieferketten in der Industrie.
Mein Name ist Ronald Bogaszewski. Ich bin gerade 60 geworden und habe einen Lehrstuhl hier für Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Würzburg.
Das Just-in-Time-Prinzip ist eng verbunden mit dem Produktionssystem des Autoherstellers Toyota und dem Ingenieur Taichi Ono. Dem es vor allem darum ging, Leerlauf bei Mensch, Maschine, Material und Kapital zu vermeiden. Nichts und niemand darf unproduktiv rumstehen. Onos Bild der idealen Produktion ist das eines raschen, aber völlig ungestörten Flusses. Alles, was seinen Lauf stört, muss weg. Diese knallharten Prinzipien kleidet Taichi Ono in das Gewand fernöstlicher Weisheiten.
Und da haben die auch ihre spezielle Begriffswelt, was gerne dann auf Japanisch zitiert wird, das schenke ich mir jetzt mal.
Onos System braucht Zeit, um sich durchzusetzen. Aber spätestens während der Ölkrise in den 70ern beginnen sich Manager weltweit zu wundern, warum die japanischen Autobauer so gut mit den Engpässen zurechtkommen und damit zu einer echten Bedrohung werden.
Ich habe selber erlebt, als ich 89, 90 in den USA war, da ist den Amerikanern das Lachen sehr schnell vergangen, weil die dann in kürzester Zeit über ein Drittel des Marktes übernommen haben, gerade so im Subcompact-Bereich bei diesen kleinen Pickups. Und die haben dann einfach Autos dort gebaut, die waren nicht nur deutlich günstiger, sondern das ging auch deutlich schneller in der Produktion und die Produkte waren qualitativ auch deutlich besser als die amerikanischen. Und da hat man sich gesagt, wie machen die das eigentlich? Das kann ja gar nicht sein. Das verstößt ja auch gegen jede betriebswirtschaftliche Theorie zu sagen, dass jemand besser und billiger ist, darf es gar nicht geben.
Um genau zu verstehen, was da vor sich ging, hat die US-Autoindustrie 5 Millionen US-Dollar Forschungsgelder zur Verfügung gestellt. Das Massachusetts Institute of Technology entwickelte damit ein Erklärungsmodell.
Das wurde auch publiziert, ist sehr bekannt, also von Womack, Jones & Rose, ein Buch, kann man wirklich gut mal auch am Wochenende lesen.
The Machine That Changed the World, erschienen 1991.
Die haben dieses ganze Konzept, was Toyota federführend da angestoßen hatte, Lean Production genannt, also schlanke Produktion. Interessant ist da dann zu hören, dass ursprünglich man vorhatte, aufgrund dieser pufferlosen und damit sehr risikoreichen Produktion, das eigentlich fragile oder fragile Production zu nennen, also sehr zerbrechlich.
Diese Art der Produktion folgt mehreren Grundgedanken. Sie werden bis heute auf die Ideen des Toyota-Ingenieurs Taichi Ono zurückgeführt. Seine japanische Terminologie ist fester Bestandteil der Managersprache geworden.
Kanban.
Die Karteikärtchen, über die die bedarfsgerechte Bestückung geregelt wird.
Muda.
Alle Praktiken, die keine Wertschöpfung darstellen.
Pokayoke.
Unglückliche Fehler vermeiden.
Kaizen.
Die stetige Veränderung zum Besseren.
Also Sie riechen hier noch das Thema Stahl und Stahlbearbeitung kann man hier noch ganz gut wahrnehmen.
Just-in-Time-Produktion bei ZF Friedrichshafen, Fertigungsstandort Schweinfurt. Hier werden Wandler für Fahrzeugkupplungen hergestellt. Das sind die Teile im Kfz-Getriebe, die dafür sorgen, dass es zwischen Fahrwerk und Motor nicht hakt. Oliver Walter ist 57, der Chef dieser riesigen Werkshalle mit 6 Montagelinien und 2000 Arbeitern im Dreischichtbetrieb. Er hat hier gelernt, als die Firma noch Fichtel und Sachs hieß. Ein Mann mit kräftigen Händen, die immer noch nach Anpacken aussehen.
41 Jahre hier im Unternehmen, der dienstälteste leitende Angestellte auch.
Seine Halle wurde 2008 als Modellfabrik hochgezogen. Ein Tempel der Just-in-Time-Philosophie. Maschinen, die sich schnell umstellen lassen und so große Flexibilität, kleine Fertigungsgrößen, kürzere Produktionszyklen erlauben.
Sie sehen einen relativ hohen Automatisierungsgrad, das heißt also wenig Menschen, ein hoher Anteil an Robotik, ein hoher Anteil an Automatisierung. Und speziell diese kleinen Züge hier, sogenannte Milchkranz, Ver- und Entsorgen unsere Montagelinie.
An der einen Seite der Halle werden Paletten angeliefert. Sie kommen direkt vom Laster, nicht aus der Lagerhalle. Darauf die gerade benötigten Teile. Ein Arbeiter scannt den Barcode an der Seite einer Kiste mit handtellergroßen Torsionsdämpfernarben. Der Scanner sieht aus wie eine Pistole mit Display. Darauf liest der Mitarbeiter ab, wie viele Narben er zu den Verarbeitungsstellen schicken muss. Mit einem der kleinen Fahrzeuge, die sie hier Milchwägen, Milkruns nennen. Er packt um, quittiert, nächste Kiste. Abfahrt. Kanban.
Das können Sie hier sehr gut sehen, dass wir hier wirklich fließendes Material haben. Und wir haben hier eine maximale Fertigwarenreichweite von 3 Arbeitstagen.
An die einzelnen Arbeitsplätze kommt gerade so viel Material, wie verbaut wird, bis der Milchwagen bei seiner nächsten Tour vorbeikommt. Vermeide Muda. Keine Platzverschwendung durch Materialstapel. Die Arbeiter greifen hinter sich und haben stets nur das in der Hand, was sie gerade brauchen. Kein Leerlauf, kein Suchen, stetige Bewegung. Mensch und Maschine ständig ausgelastet. Fehler dürfen hier nicht passieren. Vermurkste Teile stören den Fluss. Pokayoke.
Der Puls des Endkunden, der sitzt uns schon im Genick und der treibt uns auch. Und der motiviert uns auch, unsere Prozesse bestmöglichst zu beherrschen.
3-5% muss der Prozess in der Halle jedes Jahr effizienter werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, sagt Oliver Walter. Das erfordert Kaizen. Stetige Verbesserung, das Mantra in der Produktion weltweit. Alle hängen mit drin. Wenn es hier nicht fließt, kann vielleicht morgen ein BMW nicht montiert werden. Und das passiert auch, wenn gestern ein ZF-Zulieferer Pech hatte oder einer dessen Zulieferer vorgestern. Das macht das schlanke System so risikoreich. Pandemie in China, Piraten am Golf, Stau am Brenner, überall lauern Gefahren. Die Ware ist unterwegs, der Laster ersetzt das Lager, aber man kann ihn nicht ausladen, wenn er nicht ankommt. Außerdem gibt es nur wenige Lieferquellen, wegen der Komplexität der Einzelteile. Eine ständige Herausforderung für die Logistik. In Schweinfurt bei ZF ist Hans Deckers dafür verantwortlich.
Lieferketten schauen wir uns im Moment ganz genau an und überlegen, wie viel Manpower wir auch reingeben müssen, um zu gucken, dass diese Lieferketten ruhig weiterlaufen. Wir hatten sehr große Probleme Anfang des Jahres mit China. Die haben nicht produziert, die haben uns die Teile nicht gegeben. Deswegen konnten wir manches nicht so produzieren, wie wir wollten. Da ist natürlich die Nähe in Europa deutlich von Vorteil. Und jetzt muss man abwägen, was kostet das Ganze und was bringt das Ganze. Das ist eine Nutzwertanalyse, die wir aber regelmäßig machen.
Maximal 3 Tage dauert es, bis das zugelieferte Material verarbeitet ist. Vor Just in Time war es so, dass eine Fabrik Material gekauft hat, das erstmal in einer Lagerhalle rumlag und irgendwann verarbeitet worden ist. Zu einem Produkt, das auch erstmal rumlag bis zum Verkauf. Jetzt bezahlt man im Idealfall erst genau dann, wenn das Material auf dem Werksgelände abgestellt wird. Deckers führt auf der anderen Seite der Werkshalle hinaus. Die Verladehalle fast leer. Ein Laster mit heruntergeklappter Bordwand steht bereit.
Und das ist jetzt dieser Shuttle, der dann zum Kundenwerk geht und in dem Fall 5-mal am Tag nach Saarbrücken fährt.
Es ist der Höhepunkt des Just-in-Time-Prozesses Erfolg, der hier zu beobachten ist. Die verpackten ZF-Wandler kommen auf einem Förderband heraus, Gabelstapler nehmen sie auf, alles fließt.
Ja, Herr Bogoschewski, Lagerhaltung bei Ihnen?
Lagerhaltung. Ehrlich gesagt, viel Lager halten wir nicht. Wir haben ja so, eine kleine Abstellkammer. Da ist noch ein zweiter Kühlschrank drin. Da oben sehen Sie so ein bisschen Papierwaren. Sie sehen, wir haben auch zugeschlagen. Aber das lag mehr daran, dass wir unabgestimmt jeder noch mal eine Rolle Klopapier mitgebracht haben. Das hält jetzt erstmal noch ein Vierteljahr. Und das ist so eigentlich so mehr oder weniger eigentlich schon alles. Ne? Also was man immer wichtig ist, nicht überall gibt es so einen schönen Dijon-Senf, deswegen muss man da mal 2 Gläser mehr davon haben. Reis, Nudeln, Haarmilch, wenn wir aus dem Urlaub kommen und nichts mehr da ist, ein paar Oliven, 1-2 Dosen so für Notfall oder eine Tüte Kartoffelpüree, ja? Aber das hält sich alles, ist eigentlich übersichtlich.
Ronald Bogaschewski ist einer der Lieferkettenexperten, die mit Nachdruck darauf verweisen, gesamtwirtschaftlich ist es natürlich irgendwie Quatsch, wenn die Waren statt im Lagerhaus auf unseren öffentlichen Straßen aufbewahrt werden. Da sparen die Firmen und die Allgemeinheit zahlt für Straßen, Verschmutzung und globale Hitze. Bogaschewski ist auch einer, der nicht müde wird zu betonen, wie gefährlich es ist, so schlank zu produzieren und kein Lager zu haben. Da lag die anfangs scherzhafte Frage zu seiner persönlichen Lagerhaltung nahe. Aber mal ernsthaft. Ist es nicht auch eine, die wir uns alle unlängst gestellt haben? Als wir in der Corona-Pandemie plötzlich gesehen haben, wie just in time und fragil unser schlankes Leben geworden ist?
Ich habe meine Speisekammer auch ausgelagert. Im Unterschied zu den Just-in-Time-Produktionsstätten der Industrie muss ich aber noch selbst aufbrechen, um gerade benötigte Lebensmittel zu besorgen. Wahrscheinlich brauche ich bald nicht mehr selbst fahren, weil Amazon das auch noch übernimmt. Aber Same-Day-Delivery haben wir noch nicht auf dem Land. Also fahre ich, wie laut Umfragen die Hälfte der Bevölkerung, 1 bis 2 Mal pro Woche zum Supermarkt. Oft einkaufen ist lästig, sagen die meisten. Aber es hat Vorteile. Praktisch dieselben wie in der Industrie. Nichts steht zu Hause ungenutzt herum und kann schlecht werden. Ich kaufe immer gerade das, worauf ich Lust habe.
Hallo, grüße Sie.
Damit meine häusliche Just-in-Time-Versorgung läuft, müssen die Waren immer verfügbar sein. Die Frau, die das für mich organisiert, steht vor einem Regal mit Bananen und Pfirsichen. Weiße Bluse mit sauber hochgekrempelten Manschetten. Schwarze Weste.
Ich bin die Martina Fröhlich-Wehner, die Betreiberin bzw. Inhaberin dieses Lebensmittelmarktes hier in Maßbach.
Ihr Lächeln strahlt Sicherheit und Ruhe aus. Sie ist seit über 30 Jahren im Einzelhandel.
Wir sind Vollsortimenter, das heißt Supermarkt. Wir haben eine Fläche von 1750 Quadratmeter. Und was bekommt man hier alles? Waren des täglichen Bedarfs. Wir legen sehr viel Wert auf Frische, also Obst und Gemüse. Eine eigenständige Fleischabteilung haben wir. Getränkemarkt, frische Abteilungen. Artikel sind ca. 45.000.
Ziemlich beeindruckend. Meine Speisekammer. Alles da, alles frisch. Und wenn einmal nicht, na, dann ist das auch nicht meine Schuld. Die Verantwortung dafür habe ich an Martina Fröhlich-Wehner ausgelagert. Ob sie das auch so sieht?
Okay, jetzt gehen wir mal lieber ins Büro, um weiterzureden.
Sie lotst mich erstmal aus dem Geschäftsraum. Ein Gespräch zwischen den Auslagen könnte den Kundenfluss behindern. Eine kleine, unscheinbare Tür neben dem Salatregal. Nur für Personal. Zwei Räume, im hinteren steht ein großer Tisch.
Ja, richtig, ich bin dafür verantwortlich und manchmal passieren halt auch Dinge, dass was nicht lieferbar ist aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht die Ernte nicht gut war. Und da sind wir dann an einen Punkt angelangt, wo ich dann als Kauffrau schon ein bisschen so den schwarzen Peter zugeschoben bekomme, weil ich ja jetzt nicht dafür sorgen konnte, dass die Ware vorrätig ist.
Die Erwartungen an die Verfügbarkeit sind schon sehr hoch, meint die Supermarktchefin. Das ist ganz anders als damals, als sie angefangen hat. Da hatten die Leute noch Vorräte, mit denen sie eine Woche oder mehr über die Runden gekommen sind. Jetzt verwaltet sie das Lager und trägt damit die Verantwortung für die Versorgungssicherheit. Die Kunden reagieren viel emotionaler, wenn sie ihre Wünsche bei Fröhlich-Wehner nicht erfüllen können. Damit das möglichst nicht passiert, sorgt sie für eine eng getaktete Logistik. Rund um die Uhr kommen Laster auf ihren Liefertouren vorbei. Nur manchmal wird es knapp.
Das ist so, es hat ja jeder Markt einen bestimmten Bestell- und einen bestimmten Liefertag. Und es wird ja auch zu einer bestimmten Zeit, just in time, kommissioniert. So, das heißt, wenn mein Markt zum Beispiel am Mittwoch früh kommissioniert wird, der Artikel ist nicht vorrätig, dann bekomme ich das ja nicht geliefert. So, dementsprechend muss ich auf die nächste Fuhre, die am Lagerstandort dann ankommt, warten. Und wenn dann die Ware halt nur in knappen Mengen verfügbar ist oder inzwischen andere Märkte so viel bestellt haben, dass das Lager wieder fast leer läuft, dann zieht es sich aufgrund unseres Bestellprozesses bis zu 3 Wochen hin, dass der Lieferant oder dass wir wieder 100% lieferfähig sind, weil ja so viele Märkte versorgt werden müssen und so viele Bestellzyklen zwischendrin laufen, dass das dann einfach passieren kann.
Taichi Ono, der japanische Just-in-Time-Erfinder, hat behauptet, er sei in einem US-Supermarkt auf sein Konzept gekommen, weil es ihn fasziniert hat, wie gut die Regale immer befüllt waren. Die Verfügbarkeit der Dinge macht unseren Just-in-Time-Alltag möglich. Früher, wenn man beim Kochen gemerkt hat, dass eine Zutat gefehlt hat, ist man zähneknirschend nochmal zum Laden geeilt, ist sich blöde vorgekommen, dass man nicht so weit vorgedacht hat. Heute ist die Planlosigkeit ein Ausdruck von Freiheit in einer Welt voller Möglichkeiten.
Wir nennen das jetzt nicht mehr auf den letzten Drücker, sondern wir verneudeutschen das und sagen, okay, spontan. Ich kann spontan sein, ich kann spontan einkaufen, ich kann spontan mein Essen planen. Ich weiß, es ist bis 20 Uhr geöffnet. Und wenn mir das jetzt spontan einfällt, ich will eine Pizza oder ich will eine Tüte Chips, dann nehme ich halt spontan auch noch mein Mehl mit, das zu Hause leer ist. Ja.
Martina Fröhlich-Wehner muss sich wieder um die Bestückung ihres Marktes kümmern. Und ich mache weiter mit meinem Einkauf. Die Supermarktleiterin macht einen guten Job, aber will ich wirklich so abhängig von ihrer Disposition sein? Sollte ich vielleicht doch eher noch 2 Päckchen Mehl einpacken und anfangen, ein bisschen krisenfester zu planen? Das Vertrauen auf die Just-in-Time-Prozesse erfordert einiges an Risikobereitschaft oder eben die Fähigkeit, Risiken auszublenden. Aber da ist noch was anderes, das mich in den Laden treibt. Das Gefühl, mich als vollwertiges Mitglied unserer Konsumgesellschaft beweisen zu müssen. Durch den Akt des Einkaufens in der Gemeinschaft mit anderen Kunden gehöre ich dazu. Immer wieder Just-in-Time.
Just in time, I found you just in time.
Der Gedanke, sich durch das ständig praktizierte Konsumieren als Teil der Konsumgesellschaft zu konstituieren, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Bloß wo? Gemerkt habe ich mir das nicht. Brauche ich heute auch nicht mehr, so wie früher. Nur ein paar Klicks, die richtigen Suchbegriffe Da ist es schon. Der Kultursoziologe Dominik Schrage hat dazu publiziert in seiner Habilitationsschrift Die Verfügbarkeit der Dinge, eine historische Soziologie des Konsums. Die Lagerhaltung im Gehirn, exaktes Erinnern ist aufwendig. Aber selbst das lässt sich inzwischen hervorragend auslagern. Ziemlich praktisch. Was ich wissen will, kommt, wann und wie ich es benötige, aus der Datenbank des Internets. Just in time.
Ich glaube, dass das beides hat. Also das sind unglaubliche Chancen, dass wenn wir sozusagen mit der Informationstechnologie natürlich einen mächtigen Apparat haben, der zum Beispiel mehr speichern kann, als wir können. Also eine Terabytes von Festplattenspeicher übersteigen auf jeden Fall, gerade weil, wenn es um Details geht, das, was wir uns merken können. Aber man muss eben auch sehen, was für Herausforderungen das darstellt.
Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass sich unsere Gehirne verändern durch die Nutzung von Online-Diensten. Nicht wenige Forschungsergebnisse legen nahe, dass wir durch das Internet verblöden, dass wir Kulturtechniken vergessen, uns nicht mehr lange konzentrieren können. Mit dem Navi das Kartenlesen verlernt? Aber ist das nicht der natürliche Gang der Dinge? Na und? Mir schmeckt der Milchkaffee auch, ohne dass ich melken kann.
Ich bin Philipp Lorenz Spreen und ich bin Forscher hier am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Beschäftige mich damit, wie technologischer Wandel unsere Gesellschaft verändert und wie wir optimistisch in die Zukunft gucken können.
Lorenz Spreen beschäftigt sich vor allem damit, was durch die Just-in-Time-Organisation unserer täglichen geistigen Bedürfnisse auf gesellschaftlicher Ebene passiert.
Durch diese technische Möglichkeit, da ist jetzt zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, Just-in-Time-Delivery sind Push-Nachrichten aufs Handy. Man kriegt ja in dem Moment, wo auf der Welt irgendetwas passiert, eine Katastrophe oder sonst was, in diesem Moment die Nachricht aufs Handy, sodass sie sozusagen direkt verfügbar ist. Das führt aber nicht dazu, dass wir uns dann intensiver mit einem Thema und länger mit einem Thema beschäftigen, weil wir mehr Informationen dazu haben, sondern es scheint so, so sehen wir das zumindest in den Daten, eher in die Richtung zu gehen, dass man dann mehr verschiedene Themen in die gleiche Zeit presst sozusagen. Und das ist sozusagen eine qualitative Verschiebung, die durch diesen quantitativen Fortschritt der Informationsverbreitung ausgelöst wird.
Das aktive, kollektive Gedächtnis schrumpft, stellt der Bildungsforscher fest. Wir diskutieren unsere Themen nicht mehr durch. Und weil ja jeder passgenau die Infos abruft, die er braucht, diskutieren immer weniger Leute über die gleichen Probleme. Was in der industriellen Just-in-Time-Produktion ein echtes Plus ist, hohe Taktung, Flexibilität, rasche Umrüstung, geringe Stückgrößen, wird gesellschaftlich zum Problem. Lorenz Spreen sagt, dass er nicht so gerne schwarz sieht und hofft, der Beschleunigung unserer Diskurse mit Bildungsarbeit entgegenwirken zu können. Bedenklich findet er aber, wie die Lieferketten organisiert sind, die die Informationen in unsere Köpfe befördern. Die waren früher, Bibliotheken, Bücher, Zeitungen, transparenter.
Allerdings darf man eben nicht vergessen, dass wir uns dabei trotzdem auf andere Gatekeeper verlassen müssen heutzutage. Wir können ja nicht selbst sozusagen völlig unabhängig ins Internet gehen und uns da zurechtfinden. Wir verlassen uns ja auch immer mehr auf Suchmaschinen, soziale Medien und sonst welche Verteilerseiten, die uns da irgendwie leiten. Und klar, von denen werden wir natürlich schon abhängig.
Und wieder bleibt Lorenz Spreen zuversichtlich. Die ganze Struktur für den Datenaustausch ist gebaut von Menschen. Selbst die undurchsichtigste künstliche Intelligenz hat ihre Herren und auf die könne, ja müsse, eine Gesellschaft Einfluss nehmen.
Da sind die Kabel sind verlegt, das ist sozusagen die Infrastruktur. Aber was dann auf diesen Kabeln an Informationen wandert und wie das verteilt wird, das wiederum wird ja eben von privaten Unternehmen oft gemacht. Und da denke ich, kann man sich als Gesellschaft schon fragen, was wollen wir da für Spielregeln haben? Was dürfen diese Unternehmen, was soll man den Endverbrauchern an die Hand geben? um sich da zurechtzufinden, also Sachen. Und da, glaube ich, wurde bis jetzt noch ein bisschen zu wenig drüber nachgedacht.
Das ist der Begriff, den Sie gerade nannten, der innerhalb der Technikgeschichtsschreibung inzwischen ja verpönt ist. Also Technikdeterminismus wird stets kritisiert, weil Technik natürlich gesellschaftlich gestaltet ist. Also spätestens seit den 1980er Jahren ist es eigentlich Konsens innerhalb des Faches. Und deswegen fragen wir eigentlich immer nach der gesellschaftlichen und kulturellen Konstruktion von Technik. Gleichwohl beeinflusst Technik natürlich auch umgekehrt Gesellschaft und das Menschsein verändert sich mit jeder neuen Technologie. Die Praktiken verändern sich, wie wir miteinander kommunizieren, verändern sich, wie wir schreiben und so weiter, wie wir arbeiten, verändert sich mit jeder Technologie.
Martina Hessler ist Professorin für Technikgeschichte an der TU Darmstadt.
Und beschäftigen mich vor allem mit Mensch-Maschinen-Verhältnissen im 20. Jahrhundert und auch seit der frühen Neuzeit. Und ein Arbeitsschwerpunkt ist dabei die Geschichte der Arbeit.
Die Technikhistorikerin lehnt die Idee ab, dass wir technischen Entwicklungen wie der Erfindung von Just-in-Time ausgeliefert sind oder dass sie aus dem Nichts kommen und dann unser Leben formen. Eine Gesellschaft muss bereit sein, die Technik anzunehmen. Und damit beginnt die Geschichte von Just-in-Time schon eine ganze Weile vor Taichi Ono.
Sie müssen sich vorstellen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts jeder Ort seine eigene Zeit hatte. Also man richtete sich nach der Sonnenuhr oder wenn man auf dem Feld gearbeitet hat, sowieso nach natürlichen Bedingungen wie Licht und Jahreszeiten. Und Ende des 19. Jahrhunderts hatten wir eine standardisierte und synchronisierte Zeit auf der ganzen Welt.
Wir mussten uns alle erst darauf einlassen, alle im selben Takt zu leben. Sonst hätte das mit den Eisenbahnen nicht funktioniert, den Fabriken, dem kapitalistischen Wirtschaften und der daraus entstandenen Effizienzkultur.
Also in dem Moment, in dem Sie Arbeitstätigkeiten aufteilen, müssen Sie die koordinieren und synchronisieren, wenn es irgendwie effektiv sein soll. Und das geht natürlich ganz stark mit der Industrialisierung einher, aber auch davor gab es natürlich Arbeitsteilung. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das ich sehr anschaulich finde, dass Adam Smith hat die Arbeitsteilung am Beispiel einer Nadelmanufaktur beschrieben. Und da wird die Produktion einer Stecknadel, eines relativ unkomplexen Produkts, in 18 Arbeitsschritte aufgeteilt. Und das heißt, jeder Arbeiter übernimmt nur einen Arbeitsschritt, die dann aber aufeinander folgen müssen und eben zeitlich und von den Tätigkeiten synchronisiert werden müssen. Und heute sind wir über die Arbeitsteilung daran gewöhnt, synchronisiert zu arbeiten.
Über die eingeübten Praktiken in unserem Arbeitsleben war es wahrscheinlich nur ein kleiner Schritt, auch weitere Aspekte des täglichen Lebens effizienter zu machen. Und am effizientesten läuft es just in time. Keine Verschwendung von Ressourcen, höchste Flexibilität, stetige Weiterentwicklung von Körper und Geist und vor allem kein Stillstand. Alles muss fließen.
Also ich denke, das ist schon eine kulturelle Erwartung geworden, dass Dinge schnell und reibungslos funktionieren und dass vor allem kein Leerlauf besteht. Also dass Leerlauf, Unterbrechungen, in denen nichts passiert, als negativ wahrgenommen werden.
Diese Sendung musste auch just in time fertig werden. Mein Redakteur hatte für die Bearbeitung und Durchsicht des Manuskripts einen Zeitslot eingeplant. Ich hätte seine Planung durcheinander bringen können, wenn ich nicht rechtzeitig geliefert oder mein Zulieferprodukt, mein Text, nicht den Qualitätskriterien entsprochen hätte. Das hätte Folgen für weitere Just-in-Time-Prozesse gehabt. Allein die Logistik meiner Familie, Fußballtraining, Reitstunden, Hausaufgabenbetreuung. Es hat soweit alles geklappt, wie Sie hören. Aber so sind wir alle eben eng getaktet. Wenig Luft für all das Chaos, das unser Leben eigentlich ausmacht. Geburten und andere glückliche Überraschungen, Krankheiten, Trauerfälle. Ich glaube nicht, dass es früher wirklich einmal besser war. Aber der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment, das ist heute eine ganz andere Nummer geworden. Der wurde bei den alten Griechen als der Gott Kairos dargestellt. Man musste ihn am Schopfe packen, denn bis auf eine Stirnlocke war er kahl geschoren.
Der rechte Moment im Sinne des Kairos ist ja ein günstiger Augenblick oder die Gunst der Stunde, für die man natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, also eine gewisse Haltung haben muss, um es überhaupt zu bemerken. Und ein Zeitpunkt, den man auch nicht verpassen darf, also ein Wendepunkt im Dasein sein kann, eine glückliche Fügung für neue Entscheidungen oder eine ganz andere Ausrichtung. Und das ist eine ganz andere Konnotation des richtigen Zeitpunkts als der Just-in-Time-Begriff im Kontext von Produktionswissenschaften, weil er erstens auf einen Wendepunkt abzielt und nicht auf den kontinuierlichen Fluss eines reibungslosen Ablaufes und weil es auch nicht berechenbar ist.
Just-in-Time, wie eine Produktionsmethode unser Leben formt. Das war ein Feature von und mit Heiner Kiesel. Außerdem sprach Anjorka Strechel. Die Regie führte Frank Merfort, verantwortlich für Ton und Technik war Christiane Neumann. Und die Redaktion hatte Martin Meyer.